Für alle, die dann den Predigttext mitlesen wollen, ihre Bibel mithaben, es ist im 1. Petrusbrief das erste Kapitel. Könnt ihr schon mal aufschlagen, in der Zwischenzeit habe ich eine kleine Anekdote. In nicht allzu ferner Zeit wird es in Deutschland wieder Pro Christ geben. Eine Veranstaltung, bei der an mehreren Abenden hintereinander per Videoübertragung in viele Städte in ganz Europa Menschen zum Glauben an Gott eingeladen werden. Und in der Mitte der 90er Jahre, als es schon stattfand, war Billy Graham der Redner an den Abenden. Er redete auf Englisch, musste deshalb übersetzt werden, nicht nur ins Deutsche, sondern in viele Sprachen Europas. An einem Abend erzählte Billy Graham von dem Wunder der Auferstehung Jesu. Und er benutzte dafür ein Bild, nämlich das Bild einer Raupe, die sich einspinnt, scheinbar tot ist und dann zu neuem Leben erwacht und als Schmetterling davonfliegt. Der polnische Dolmetscher hatte damit ein kleines Problem. Das englische Wort für Raupe, Caterpillar, vielleicht fällt dem einen oder anderen was dazu ein, ist auch eine Baumaschinenfirma. Der polnische Dolmetscher übersetzte das mit Radlader. Und als dann dieser Caterpillar zu neuem Leben erwacht und davonflog, dann wurde er schon stutzig, aber machte da ein Flugzeug draus, das dann eben davonflog. Also Übersetzer haben es nicht leicht, auch Übersetzer der Bibel nicht. Die Bibel wurde schon ungezählte Mal übersetzt, seit der Urfassung. Und mit jeder Übersetzung, die ja auch wichtig ist, weil sich unsere Sprache verändert, kann es natürlich auch passieren oder lässt sich es nicht vermeiden, dass manche Passagen der Bibel auch eine andere Betonung bekommen. Der Bibeltext, den ich uns mitgebracht habe, den habe ich mal bewusst in einer älteren Übersetzung gewählt, weil ich denke, dass er eine gewisse Tiefe hat, die es lohnt zu ergründen. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 21. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Liebe Heilige, diese Anrede habt ihr schon mal gehört, aber darf ich euch so ansprechen? Wenn mich auf der Straße jemand ansprechen würde, du Heiliger, dann würde ich ihn wahrscheinlich erst mal komisch angucken und denken, habe ich irgendwas falsch gemacht? Wer als Heiliger bezeichnet wird, der ist doch häufig in unserer Zeit Opfer von Spott oder wurde als Scheinheiliger enttarnt. Das ist eigentlich schade, denn heilig zu sein ist etwas ganz Besonderes. Heilig, dieses Wort stammt von dem griechischen Hagios ab und heißt so viel wie erlöst sein von der Welt, zu Gott gehörend. Und wenn Paulus am Ende seines Briefes an die Philipper schreibt, grüßt alle Heiligen in Christus Jesus und weiter, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers, dann meint er mit den Heiligen ganz und gar nicht Menschen, die bereits gestorben sind. Denn anders, als es uns die katholische Kirche weismachen will, befinden sich nicht alle Heiligen im Himmel, sondern viele von ihnen leben hier auf der Erde. In diesem Sinn ist sogar jeder Mensch, der den Sohn Gottes, Jesus, als seinen Heiland anerkennt, jeder Christ ein Heiliger. Für die Christen in den Gemeinden in Kleinasien, an die dieser Brief gerichtet war, war diese Anrede Heilige kein Grund zum Schämen, sondern eher eine Auszeichnung. Ja, wie lebten sie, die Christen damals in Kleinasien? In Rom, der Hauptstadt des damaligen Weltreiches, regierte mit Nero ein Kaiser, der den Christen ganz und gar nicht freundlich gesonnen war. Aus anfänglicher sozialer Ausgrenzung der Christen wurde bald eine systematische Verfolgung, in deren Zuge zahlreiche Christen weggesperrt wurden und viele von ihnen sogar umgebracht wurden, auch der Verfasser dieses Briefes. Es war die Zeit der ersten Christenverfolgung. Und mitten in diese schwierige Zeit hinein schreibt Petrus diesen Brief. Auffällig ist darin, dass er seinen Lesern immer wieder die Hoffnung auf eine bessere Zukunft vor Augen malt. Eine Hoffnung, die hilft, auch in schwierigen Zeiten nicht zu verzagen und durchzuhalten. Ein Brief, der verfolgten Christen Hoffnung geben will, das ist er, dieser erste Petrusbrief. Und wenn ich frage, wonach sehnten sich diese Menschen damals, da liegt doch die Antwort auf der Hand. Sie sehnten sich so sehr nach Befreiung, nach Erlösung aus ihrer Drangsal. Erlöst. Dieses Wort, das schillert aus unserem Text heraus und ich bin mir sicher, dieses Erlöst stieß bei den Zuhörern damals auf offene Ohren. Ihr seid erlöst. Ja klar, das ist es doch, was sie sich so sehr herbeisehnen, erlöst zu sein. Aber, und das kommt dann doch vielleicht etwas überraschend für manchen Zuhörer, es geht dem Petrus hier nicht vorrangig um das Erlöstsein von der Bedrängnis. Das verspricht Petrus nicht. Er ist da ganz realistisch und beschönigt die Situation nicht. Er sagt sogar ein paar Verse vorher, dass viele seiner damaligen Zuhörer leiden müssen und darüber sehr traurig sein werden. Und so kam es ja auch. Petrus spricht hier vom Erlöstsein von einem eitlen Wandel. Eitler Wandel. Zwei Wörter, die in unserem Sprachgebrauch kaum noch vorkommen. Beide Wörter sind sogenannte Teekesselchen. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Begriff. Sind also Wörter, die nicht nur eine Bedeutung haben oder deren Bedeutung sich im Laufe der Zeit geändert hat. Wandel im Sinne von Umwandeln ist hier auch gar nicht gemeint. Es geht um das Wandeln, wie es zum Beispiel in dem Wort Lustwandeln vorkommt. Also ein Weg, wie wir gehen. Oder die Art und Weise, wie wir unser Leben bestreiten. Und was ist ein eitler Wandel? Um einen eitlen Menschen handelt es sich laut Wikipedia um jemanden, der sich übertrieben sorgt, um die eigene körperliche Schönheit, geistige Vollkommenheit, den eigenen Körper, das Aussehen, Attraktivität oder die Wohlgeformtheit des eigenen Charakters. Aber wie gesagt, auch der Begriff Eitelkeit hatte ursprünglich eine andere Bedeutung, nämlich Vergeblichkeit, Nichtigkeit, Leere. Das Sprichwort "Es ist alles eitel" meint nichts anderes, als es ist alles vergeblich. Die Menschen in den Gemeinden damals in Kleinasien waren überwiegend Heidenchristen. Das heißt, vor ihrer Bekehrung kannten sie den Gott Israels gar nicht. Stattdessen pflegten sie seit Generationen einen Götzenkult. Sie beteten unter anderem Steine an. Okkulte Praktiken wie Zauberei und Wahrsagerei waren weit verbreitet. Ein eitler, letztendlich also vergeblicher Lebenswandel war das. Bringt man nun diesen vergeblichen Lebenswandel in den Zusammenhang unseres Bibelverses, in dem steht, dass Gott uns Menschen von unserem eitlen Wandel erlöst hat, dann heißt es im Umkehrschluss nichts anderes, als dass ein Leben ohne Gott vergeblich, ohne Wert und Sinn ist. Ist das so? Gibt es nicht auch Menschen, die nicht an Gott glauben und trotzdem gute Menschen sind? Zweifellos, die gibt es. Und manch einer von ihnen lebt vorbildlicher, als so mancher Christ es tut. Warum, so frage ich, warum braucht ein solcher Mensch Gott? Wir sollten dieser Frage nicht ausweichen. Sie stellt auch an uns die grundlegende Frage, weshalb wir eigentlich an Gott glauben. Eine Predigerin versuchte diese Frage einmal mit einer Art Gleichnis zu beantworten. Sie verglich unsere Situation mit einer Brille. Eine Brille, das wissen, denke ich mal, nicht nur die Brillenträger unter uns, ist ja zu dem Zweck erschaffen worden, dass man durch sie besser sehen kann. Sie ist sehr nützlich, vorausgesetzt, man hat sie nicht gerade verlegt. Wenn ich meine Brille verloren habe, dann kann nicht nur ich sie nicht mehr nutzen, sondern auch das Dasein der Brille ist dann nutzlos, es hat keinen Zweck mehr. Brille und Brillenträger gehören zusammen. Und so setze ich alles daran, dass ich meine Brille wiederfinde. Wisst ihr, so ähnlich ist das auch bei Gott. Er hat auch etwas verloren. Nein, nicht seine Brille. Gott hat die Menschheit verloren. Gott schuf, so kann man auf den ersten Seiten der Bibel lesen, Gott schuf den Menschen. Wozu? Ja, als sein Gegenüber. Er wollte mit uns Menschen Gemeinschaft haben, in Frieden mit uns Menschen leben. Doch in dem Moment, als der erste Mensch sich von Gott abwandte, hatte Gott die Menschheit verloren. Und damit können wir auch nicht mehr so leben, wie es unserer eigentlichen Bestimmung entspricht. Die Folgen für uns Menschen sind dramatisch. Anstelle der von Gott gewollten Werte wie Ehrfurcht, Treue, Respekt, Liebe oder Frieden, die das Miteinander zwischen den Menschen erst erträglich und schön machen, traten mehr und mehr Respektlosigkeit, Hass, Neid, Gier, Unehrlichkeit, Betrug, Krieg, Leid und Tod. Dabei dürfen wir uns hier in Deutschland noch glücklich schätzen, dass in unserem Land christliche Werte noch so hoch gehalten werden. Auch, dass wir unseren Gottesdienst hier in diesem schönen Haus feiern dürfen und dass wir unsere christlichen Überzeugungen öffentlich äußern dürfen, das ist ein Privileg, für das wir zutiefst dankbar sein können. Denn Religionsfreiheit, wurde schon erwähnt, ist in vielen Ländern unserer Welt keine Selbstverständlichkeit. Wir hören immer wieder von Meldungen, nach denen tausende Christen in anderen Ländern, von Nordkorea wissen wir das, verfolgt werden und sich in Arbeitslagern zu Tode schuften müssen. Die Situation vieler Christen in unserer Welt ist schon vergleichbar mit der Situation der Gemeinden in Kleinasien damals im ersten Jahrhundert. Für uns ist das schwer nachvollziehbar. Aber wir sollten uns nicht blenden lassen. Auch hierzulande verlieren christliche Tugenden zunehmend an Bedeutung, und zwar auf allen Ebenen, auch leider in der Politik. Für den großen Zapfenstreich, mit dem Christian Wolff vor wenigen Tagen aus seinem Amt als Bundespräsident verabschiedet wurde, durfte sich der scheidende Präsident die Lieder selbst aussuchen. Und es war so eine Randnotiz in den Nachrichten, dass von den 4 Liedern, die er sich ausgesucht hatte, 1 nicht gespielt werden durfte. Und ich habe mal genau hingehört. Gespielt wurden der Alexandermarsch, Beethovens Freude schöner Götterfunken und ein Lied aus einem Kinderfilm Sometimes Over the Rainbow. Nicht gespielt wurde ein Lied, das davon singt, wie Menschen durch ihre Liebe, durch die Liebe Gottes den Hass überwinden und miteinander neu beginnen können. Ein christliches Lied, da begegnen sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, durfte nicht gespielt werden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Frömmigkeit eines Volkes und den Werten, die in diesem Volk als wertvoll geachtet werden. Dort, wo Menschen Gott aus ihrem Leben herausdrängen, weicht Wahrheit einer Beliebigkeit. Alles ist erlaubt. Werte werden wertlos. Ja, letzten Endes wird das Leben entwertet. Aber, und das ist nun wieder die gute Nachricht für uns, Gott gibt sich nicht damit zufrieden. Er suchte nach einem Weg, uns Menschen zurückzugewinnen, und er fand einen Weg. Er kaufte uns frei. Petrus verwendet in diesem Zusammenhang ein Bild, das uns sehr an das Freikaufen eines Sklaven erinnert. Noch vor 25 Jahren wurden auch in der ehemaligen DDR Menschen freigekauft. Politische Gefangene, so hieß es nach offizieller Lesart. Das waren Menschen, oder viele darunter waren Menschen, die beim Versuch aus der DDR zu fliehen erwischt wurden. In der Regel wurden sie dafür zu Freiheitsstrafen zwischen 5 und 8 Jahren verurteilt. Und über 33.000 von ihnen wurden von den alten Bundesländern freigekauft und durften daraufhin die DDR gen Westen verlassen. Dabei gab es preisliche Unterschiede. Akademiker zum Beispiel waren doppelt so teuer wie Arbeiter. Pfarrer gab es übrigens kostenlos. Die so erlösten Menschen erhielten das Bürgerrecht eines neuen Staates und wohl keiner von ihnen kam auf die Idee, dieses Recht auszuschlagen. In den Augen Gottes sind wir, jeder einzelne Mensch, auch du und ich, viel mehr wert als eine Brille. Das zeigt schon allein der Preis, den Gott für unsere Erlösung bezahlte. Er zahlte nicht mit Gold und Silber, obwohl diese Edelmetalle schon sehr viel wert sind. Er bezahlte mit etwas viel Kostbarerem, mit dem Blut seines Sohnes Jesu. Petrus beschreibt dieses Blut Christi in unserem Text als Blut eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ein Lamm, das galt im alten Israel als Opfertier, aber nur ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken kam für eine Opferung in Frage. Petrus bezeichnet Jesus als makelloses Opfer. Ja, Jesus wurde geopfert als Sündenbock für, ja, wofür eigentlich? Ich finde keine Schuld an ihm, das musste sogar der damalige Statthalter von Jerusalem zugeben. Und trotzdem wurde er geopfert, nicht für irgendeinen Rechtsverstoß, nein, sondern um unsere Sünde, unsere Trennung von Gott zu überwinden. Ich bin manches Mal gefragt worden, warum Gott das zugelassen hat, dass sein Sohn von Menschen ans Kreuz genagelt wurde und so unendlich viel leiden musste. Und ich muss gestehen, ich kann nicht begreifen, warum. Aber ich sehe darin die unbegreifliche Liebe Gottes an uns Menschen. Wir Menschen sind Gott offensichtlich viel, ja sehr viel wert, sodass er das Leben, das Liebste, was er hat, für unsere Erlösung einsetzte. Sind wir uns dessen eigentlich bewusst, wie viel wir Gott wert sind? So viel, dass er das Leben seines Sohnes nicht verschonte, so viel sind wir ihm wert. Und wissen wir eigentlich, wozu wir erlöst wurden? Auch wir erhielten damit die Staatsbürgerschaft eines neuen Staates, des Reiches Gottes. Und doch zögern viele Menschen, dieses Bürgerrecht anzunehmen. Und im Gegensatz zu den politischen Gefangenen der DDR bleiben sie leider in ihrer alten Welt gefangen. Petrus gibt nun den erlösten Christen in Kleinasien noch einige Anweisungen für einen heiligen Lebenswandel mit auf den Weg. 4 davon wollen wir betrachten. Die erste: umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ich muss gestehen, als ich das las, musste ich erst mal schmunzeln. So würde heute kein Mensch reden. Aber was heißt das? Die Aufforderung, umgürtet eure Lenden, steht gleich mehrmals in der Bibel und hat etwas mit der damaligen Art, sich zu kleiden, zu tun. Papst Benedikt XVI. Besuchte 2011 den Deutschen Bundestag. Dort sollte er eine Rede halten und der Bundestagspräsident Norbert Lammert war so freundlich, den Papst zum Rednerpult zu begleiten. Dumm nur, dass Herr Lammert dabei auf das bodenlange Gewand des Papstes trat und dabei beinahe den Papst gestürzt hätte. Vielleicht hätte man diesen Rat, umgürtet eure Lenden, dem Papst vorher mit auf den Weg geben sollen. Denn auch die Menschen im Orient trugen lange Gewänder. Die waren so lang, dass sie selbst beim Sitzen noch bis zu den Füßen reichten. Und stand man nun auf mit solch einem Gewand und wollte losgehen, war es wichtig, dass man vorher das Gewand nach oben raffte und mit einer Art Gürtel festband. Dann erst waren die Füße frei und man konnte losgehen. Umgürtet eure Lenden heißt also nichts anderes als rüstet euch zum Aufbruch. Aber Petrus macht es noch etwas schwieriger, wenn er sagt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Die Gesinnung, das ist die Grundhaltung eines Menschen, die ganz entscheidend durch seine Werte und Moral geprägt wird. Diese Grundhaltung, die unser Denken und Tun bestimmt, die sollen wir zum Aufbruch rüsten. Wir sollen nicht an alten Denkmustern festhalten, sondern offen sein für Veränderungen, die für unser Heil notwendig sind. Unsere Werte und unsere Moral gehören auf den Prüfstand, damit unsere Grundhaltung auf Gott ausgerichtet werden kann. Die zweite Anweisung, seid nüchtern. Hier denkt wohl jeder an das Gegenteil von Betrunkensein. Alkohol in zu großen Mengen genossen vernebelt den Verstand. Man ist wie von Sinnen. Nüchtern sein heißt dagegen, einen klaren Kopf zu behalten. Es gibt eine Berufsgruppe, und diejenigen nehmen wir das mal bitte nicht übel, die als besonders nüchtern bezeichnet werden, das sind die Informatiker. Die haben nämlich eine ganz besondere Gabe. Die können ganz komplexe Aufgabenstellungen so in kleine Teilaufgaben zerlegen, diese lösen und am Ende alles wieder zu einem Ganzen zusammensetzen, ohne dabei das große Ganze, das Ziel vor Augen zu verlieren. Nüchtern sein bedeutet für uns Christen, uns nicht an den Verführungen dieser Welt zu berauschen, den Verstand nicht auszuschalten und in den Wirren und Strömen unserer Zeit das wichtigste Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, unser Heil, das bei Gott zu finden ist. Die dritte Anweisung, Kinder des Gehorsams. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Möchtet ihr Kinder des Gehorsams genannt werden? Gehorsam ist in unserer Gesellschaft kein beliebtes Wort. Es wird oft mit Gängelung, Bestrafung oder Unfreiheit verbunden oder gar mit Hörigsein gleichgesetzt. Das ist hier aber nicht gemeint. Das Gegenteil von Gehorsam, Ungehorsam, das führte ursprünglich erst dazu, dass Gott und die Menschen getrennte Wege gingen, mit den bekannten Folgen für uns. Also ist Gehorsam Gott gegenüber die Bedingung, dass wir bei Gott bleiben können. Doch was heißt das, Gott gegenüber gehorsam zu sein? Bedeutet das etwa, dass ich bei jeder Entscheidung, vor der ich stehe, Gott um Rat frage und dann abwarte, bis eine Antwort kommt? Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass das so nicht funktioniert. Nicht immer erhalte ich von Gott eine Antwort und muss deswegen oft selbst eine Entscheidung treffen. In so einem Fall muss ich meinen eigenen Verstand benutzen und nach bestem Gewissen und Vertrauen auf Gott den eingeschlagenen Weg weitergehen. Wichtig ist mir an dieser Stelle die Wortverwandtschaft von Gehorsam und Gehören. Weil ich zu Gott gehöre, will ich ihm gehorsam sein. Das ist kein blinder Gehorsam, bei dem ich willenlos Anweisungen befolge. Gott hat uns Herz und Verstand gegeben und er möchte, dass wir begreifen, dass Gott es gut mit uns meint. Wir können ihm vertrauen. Gehorsam Gottes Geboten gegenüber dient letztendlich unserem eigenen Schutz. Dazu ein kleines Beispiel. Als Student erlebte ich einmal im eigenen Leib, was das heißt. Es war an dem Tag, als ich eine Prüfung schreiben musste in Informatik. Als wir mit dem Professor den Raum betreten wollten, waren da schon andere Studenten drin, denn der Raum wurde irrtümlicherweise zweimal für eine Prüfung vergeben. Der Professor legte seinen Prüfungsstapel auf einen Tisch, verließ den Raum, ging in sein Büro, um mit dem Stundenplaner einen neuen Termin oder einen anderen Raum zu bekommen. Das nutzte einer der meiner Mitstudenten schamlos aus. Er zog aus dem Stapel ein Exemplar raus, rannte zum Kopierer, kopierte die eine Seite und noch bevor der Professor zurückkam, war die Arbeit wieder in dem Stapel drin. Wie es weitergeht, könnt ihr euch vorstellen, die Arbeit wurde eine Woche später nachgeholt. In der Zwischenzeit wurde allen Kommilitonen diese Arbeit wurde vervielfältigt für alle Kommilitonen. Man hatte genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und als nach der Arbeit der Professor dann die Arbeiten zurückgab, da klatschte er Beifall und bejubelte diese guten Leistungen. Nur zwei Studenten hatten ein bisschen eine schlechtere Note, da gehörte ich dazu, wir waren beide Christ. Und es war schon eine schwierige Situation, aber so ist das. Wenn wir als Christen uns ändern, können wir nicht erwarten, dass sich unsere Umwelt verändert. Wir kommen vielleicht von einer Freizeit zurück, von unserer Bekehrung, kommen zurück in unser Leben und stellen fest, um uns herum, die Welt ist die alte geblieben. Und in diesen Versuchungen leben wir nach wie vor. Man kann die 10 Gebote als Einengung unseres Lebens sehen, aber man kann sie auch als Rahmen sehen, der unserer Entfaltung als Christen schützt. Gehorsam ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir nicht wieder zurück in unsere alten Begierden, in unser altes Leben fallen. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber genau das ist es, was Petrus meint, wenn er sagt, dass wir einen heiligen Lebenswandel nach dem Vorbild Jesu führen sollen. So wie Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Oder anders ausgedrückt, an unserem Lebensstil sollen unsere Mitmenschen erkennen, dass wir zu Gott gehören. Das ist nicht immer leicht und nur mit Gottes Hilfe zu schaffen. Noch eine letzte Anweisung, dann höre ich auf. Petrus ermutigt die Christen dazu, völlig auf die Gnade zu hoffen, die uns gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und er begründet diese Hoffnung mit den Worten, ihr, die ihr durch Jesus an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Hier geht es um den Grund und das Ziel unserer Hoffnung. Jesus, der Sohn Gottes, ist gestorben, für uns zwar, aber er ist gestorben. Wenn das alles gewesen wäre, dann wäre unsere Situation wirklich hoffnungslos. Der Sünde Sold ist der Tod, so heißt es an anderer Stelle im Römerbrief. Der Mensch bezahlt seine Sünde, sein von Gott getrenntes Leben mit dem Tod. Nun aber starb hier ein Mensch, der sein ganzes Leben lang mit Gott verbunden war, der ohne Sünde lebte. Was sollte der Tod mit Jesus anfangen? Und dann hören wir aus dem Munde eines Mannes, der das mit den eigenen Augen erlebt hat, diese Worte. Gott hat ihn, Jesus, von den Toten auferweckt. Und ihm die Herrlichkeit gegeben. Jesus hat das zurückerlangt, was er schon einmal hatte. Die ewige Gemeinschaft mit Gott. Auch das für sich allein genommen wäre toll. Aber was hat es mit uns zu tun? Sehr viel. Denn diese Herrlichkeit, das ewige Leben mit Gott, das will Jesus mit uns teilen. Nicht nur mit einem exklusiven Häuflein von Superfrommen, nein, am liebsten mit allen Menschen. Wie das gehen soll? Im ersten Johannesbrief steht dazu, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Das ist der Schlüssel zu unserem Heil. Wenn wir Gott unseren eitlen Lebenswandel, der unweigerlich zum Tod führt, bekennen, dann nimmt er uns die Last der Sünde ab und führt uns zwar durch den Tod, das erspart er uns, genauso wenig wie das Jesus selbst erspart blieb. Dann nimmt er uns diese Last, führt uns aber durch den Tod hindurch in ein neues, ewiges Leben mit Gott. Der Sünde Sold ist der Tod. Das ist richtig, aber genau ist das andere auch richtig. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Unfassbar, aber wir haben einen Grund zur Hoffnung. Die Christen in Kleinasien damals, die hatten den Tod vor Augen. Man konnte ihnen das Leben wegnehmen, aber nicht diese Hoffnung. Diese Hoffnung, trug über die Jahrhunderte hinweg immer wieder viele Christen durchs Leben, durch viele Bedrängnis. Von Dietrich Bonhoeffer haben wir gehört. Auch heute noch trägt es die weltweit mehr als 100 Millionen verfolgter Christen durch ihr Leben und gibt ihnen Kraft und hilft ihnen, an ihrem Schicksal nicht zu verzweifeln. Und diese Hoffnung will auch uns, dich und mich, durchs Leben tragen, hinein in ein ewiges Leben mit Gott. Setzt eure Hoffnung völlig auf diese Gnade. Amen.